Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, unterliegen nicht auch wir immer wieder der Neigung, uns mit dem Negativen, mit dem Schlechten und Unerfreulichen zu beschäftigen? In der Verwandtschaft und in der Bekanntschaft, in der Politik, im kirchlichen Leben und auch in dem, was die ganz persönlichen familiären Angelegenheiten anbelangt. Bezeichnend für unsere Zeit ist doch die Psychologisierung des Lebens und hier vor allem das ständige Aufarbeiten von Konflikten, das Tasten nach den Abgründen der Seele, nach dem, was nicht stimmt, bei sich selbst und bekanntlich auch bei anderen. Und ein ganz ähnliches Bild bietet sich bestimmt auch bei vielen Gläubigen in ihrem geistlichen Leben. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Negativen. Das Hauptgebot lautet, die Sünde meiden, mit dem Dämon, mit den Versuchungen kämpfen und letztlich nicht in die Hölle kommen. Aber Sünde, Versuchung, Dämon, Hölle, das ist ja der negative, der dunkle Bereich der Wirklichkeit. Liebe Gläubige, es ist ganz gerechtfertigt, diese Wirklichkeiten in den Blick zu nehmen. Man kann die dunklen, die finsteren, die bedrohlichen, gefährlichen, zerstörerischen, die gottlosen Aspekte einfach nicht aus der Wirklichkeit ausschalten, ohne zugleich auch den christlichen Realismus einzubüßen. Das alles besteht wirklich. Aber es stellt sich auch die Frage, wozu denn eine weit ausgedehnte und oft ausufernde Beschäftigung damit nützlich sein soll. Und ob es dem Menschen wirklich weiterhilft, wenn er in seinen Gedanken laufend sozusagen im Schmutz wühlt, in eine dunkle Pfütze starrt, sich mit seinen unerlösten Tiefen befasst. Die heutige Psychologie befasst sich meistens mit der verdrehten Seite der menschlichen Seele. Da wird das ungeordnete sexuelle Verlangen als treibender Motor für das ganze Leben und Denken und Handeln des Menschen herausgestellt. Oder die Machtgier, die Profilierungssucht. Liebe Gläubige, ein bekannter Psychologe, der aus diesem Mainstream, dieser großen Hauptrichtung der Psychologie ausgestiegen ist, hat mit Recht darauf hingewiesen, dass wir in Wirklichkeit vielmehr eine Art Höhenpsychologie als eine Tiefenpsychologie brauchen. Dass es für den Menschen noch viel nötiger ist, ein großes, ein kostbares, ein erfüllendes Ziel in den Blick zu nehmen, als sich ständig mit den Gefahren und mit dem Negativen zu befassen. Denn ein solcher Ausblick auf Erfüllung, auf Glück, auf Herrlichkeit, der zieht den Menschen, zieht ihn auch hinweg über so vieles, was sein Leben einengen möchte, lässt ihn die Lasten der Vergangenheit überwinden, die Gefährlichkeiten für die Zukunft nicht ausblenden, aber doch besiegen. Alles das Schwere, das Kranke, das Schlechte in uns wird nicht besser, indem wir es laufend zum Hauptthema unserer Gedanken und unserer Beschäftigungen machen. Viktor Frankl, so heißt dieser Psychologe, hat gesagt, ein Mensch kann auch noch so belastet sein. Erkennt er einen Sinn, erkennt er ein hohes Ziel seines Lebens, dann vermag er auch die schwersten Situationen zu meistern. Während der Mensch, der keinen Sinn mehr erblickt, bereits am kleinsten stolpert und zugrunde geht. Ein Bild aus dem Reitsport, mag hier zur Veranschaulichung dienen. Ein Turnierreiter muss, so wurde mir erzählt, sich selbst und muss das Pferd so dressieren, dass es nicht auf die Hürde schaut, die es zu überspringen gilt, sondern auf das, was dahinter liegt. Denn in dem Augenblick, wo Reiter und Pferd die Hürde anvisieren, werden sie über diese stolpern und zu Fall kommen. Ähnlich verhält es sich ja auch in der Erziehung. Die sogenannte Problempädagogik der neuen Linken, die in den 60er, 70er Jahren aufkam und sagte, man muss die Kinder so früh wie möglich mit allen Konflikten im persönlichen Leben und in der Gesellschaft konfrontieren, diese Problempädagogik ist vollkommen gescheitert. Sie hat viele seelische Wracks ins Leben entlassen, anstatt gesunde, kräftige Persönlichkeiten auf den Weg des Lebens zu stellen. Denn einem Menschen, der sich von Kindheit an mit dem Problematischen und mit dem Kaputten befasst, dem fehlt dann der solide Grundstock, auf dem er aufbauen kann. Ja, es ist inzwischen an so vielen Beispielen bewiesen worden, dass ein Mensch umso mehr Kraft hat, das Schwere durchzustehen, als er seine Seele mit Schönem, mit Erfreulichem, mit Gesundem anfüllen konnte. Kann man das nicht auch vom religiösen, vom geistlichen Leben, also von unserer Beziehung zu Gott sagen? Es gibt tatsächlich unter den frommen Menschen so manche, die sich in ihrem Inneren laufend beschäftigen mit der Besorgnis über Sünden, mit dem Teufel und seinem sich wirklich unheimlich ausbreitenden Reich, mit der Hölle, den jenseitigen Strafen. Ja, es ist die vorwiegende Beschäftigung mit diesen Themen. Und oft geht ja von dort auch eine geheime Faszination aus. Es bannt den Menschen, wenn er über das Reich der Dämonen, über ihre Fallstricke und über die Strafen der Menschen, die sich in Sünde verflochten haben, etwas erfährt. Aber ist es auch gut für uns? Ich kann mich selber an die Begegnung mit einem jungen Mädchen erinnern, das sich selbst für sehr fromm hielt. Aber ihre Spiritualität bestand darin, dass sie hauptsächlich Bücher dämonologischen Inhaltes, Erlebnisberichte von Exorzisten und Ähnliches verschlang. Nun, sie selbst wurde ein Opfer des Okkultismus. Die vorwiegende Beschäftigung mit dem Negativen, liebe Gläubige, führt oft dazu, dass der Mensch in seiner Seele niedergedrückt, depressiv wird. Es ist Dunkelheit in ihm statt Licht. Und so kann er auch nicht die rechte Kraft in sich haben, das Schwere und Gefährliche zu überwinden. Denn aus dem Licht und aus der Freude erwächst uns ja die Kraft, die wir für das religiöse Leben brauchen. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke, heißt es im Buch der Makkabäer. Und der Psalmist betet, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Liebe Gläubige, wie verfährt eigentlich Jesus Christus, unser Herr und Erlöser? Gewiss, er warnt uns vor dem Bösen, vor der Sünde, vor der Hölle. Und das mit ganz deutlichen Worten. Und er verheimlicht den Jüngern auch nicht das Schwere, das auf ihn selbst und das auf sie zukommen wird. So kündigt er mit Deutlichkeit sein bevorstehendes Leiden an. Aber zugleich hebt er doch auch die hellen, die lichten, die wunderbaren Seiten seiner Lehre hervor und weist uns hin auf die Freuden des Himmelreiches. Und sogar, wie das ja einem guten Lehrer eigen ist, gibt er eine Art Anschauungsunterricht. Denn die Apostel, die drei Erwählten, deren Namen wir im heutigen Evangelium erfahren, dürfen ihn bereits schauen in seiner Herrlichkeit. Es sind gerade die Apostel, die dann später die Zeugen seiner entsetzlichen Erniedrigung im Ölgarten werden sollen, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie werfen also gleichsam hier schon einen Blick in die Glorie, die sich hinter Golgotha auftut. Jesus leuchtet vor ihnen in seinem strahlenden Licht. Sein Leib hat alle Erdenschwere verloren. Der heilige Hieronymus sagt diese Stelle kommentierend, er ist ganz vergeistigt. Er ist in diesem Augenblick ganz verklärt. Er sieht nicht nur für die Augen der Betrachter so aus. Und in diesem Moment auch tritt Jesus in die Gemeinschaft mit den Großen des alten Bundes, mit Moses, der Vater des Gesetzes genannt zu werden verdient, und mit Elias, dem herausragenden Vertreter des Prophetentums. Beides also, liebe Gläubige, die Gebote in Moses symbolisiert, die Gebote in ihrer Strenge, in ihrer fordernden Kraft und auch mit der Androhung von Strafe verbunden, wenn man sie übertritt, und die Prophetie in all ihrer Düsternis und Schwere und Ernsthaftigkeit, beides ist dennoch ausgerichtet auf den Verklärten, auf den verherrlichten Herrn. Und auch sein Kreuz, so unüberbietbar wichtig und so unumgänglich für unser geistliches Leben, ist eben doch nur vorübergehend. Die Jünger also schauen heute bereits hinter Golgotha, um dann in der Lage zu sein, die große Prüfung, die mit Golgotha verbunden ist, bestehen zu können. Gewiss werden sie dann alle, bis auf Johannes, der unter dem Kreuz steht, sich mit dieser Wirklichkeit schwer tun. Aber das Erleben der Verklärung des Herrn sie gestärkt hat, das erkennt man unter anderem daraus, dass noch Jahrzehnte später Petrus in seinem zweiten Brief auf dieses Ereignis zurückkommt und schreibt: Wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, da von der hocherhabenen Herrlichkeit die Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren, vom Himmel kommen. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf eine Leuchte, die am finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir sollen also an dem finsteren Ort, an dem wir uns befinden, so sagt Petrus, nicht in die Finsternis starren, sondern auf diese Leuchte blicken, die uns da vorausleuchtet, bis der helle Tag der Ewigkeit anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Liebe Gläubige, an den Aposteln ist hier die Regel ablesbar: Gott schenkt einem Menschen in dem Maße Einblick in seine Herrlichkeit, indem er ihn auch zum Leiden bestimmt hat. Petrus, Jakobus und Johannes sollen eben für die schweren Stunden der Passion bereitet, gewappnet werden. Am Ende aber wird dann die Freude überwiegen. Und so können wir aus alledem lernen. Liebe Gläubige, wir müssen das Ernste unseres Glaubens auch ernst nehmen. Es hat überhaupt keinen Sinn, das zu verdrängen, wie wir es heute in einer oft oberflächlichen Verkündigung erleben, wo man all diese Bereiche von Sünde und Teufel und Gericht und Hölle einfach ausspart. Wir müssen uns auch für unseren geistlichen Weg auf das Schwere, auf das Kreuz gefasst machen. Und dennoch, wir sollen jetzt bereits darüber hinausblicken, hin zu dem wunderbaren Ziel. Unser vorwiegender Betrachtungsgegenstand ist eben nicht die Hässlichkeit der Sünde, sondern die Schönheit der Tugend und Heiligkeit. Es ist nicht unser geplagter und uns so oft nach unten ziehender Leib, sondern mehr noch die Gnade, die ihn durchwirken, die ihn umgestalten, die ihn sozusagen leicht machen und verklären will. Nicht die Macht des Bösen soll uns hauptsächlich beschäftigen, sondern der Sieg Christi. Nicht so sehr die Qual der Hölle, mindestens ebenso, nein, noch mehr die Freude des Himmels. Schau in den Himmel und er wird dich über die Dunkelheiten dieser Welt mit seiner Anziehungskraft hinwegtragen. Also, liebe Gläubige, eine Spiritualität und eine Pädagogik der Herrlichkeit, des Sieges, der Freude, die mehr ist als eine solche von nur Furcht und Schrecken, Angst und, wie so oft, Selbstquälerei. Nicht immer über die Finsternis klagen, ein Licht anzünden, besser auf das Licht der Welt schauen und dabei selbst zu einem Licht in der Finsternis werden. So ist es übrigens die Pädagogik der Mutterkirche. Hier wird das Ernste und Schreckliche keineswegs verdrängt, sondern es wird uns gezeigt, soweit es nötig ist. Und das ist ja heute besonders nötig, von Sünde und Teufel und Tod und Gericht und Fegfeuer und Hölle zu sprechen. Aber zugleich zeigt uns die Kirche das Bemühen, uns ständig als ihre Kinder hinzuweisen auf die Schönheit, das Erfreuliche, das Gesunde, die strenge Lehre und der Glanz, die Herrlichkeit, die uns insbesondere in den Mysterien der Liturgie bei der Heiligen Messe aufleuchtet. Die gleiche Pädagogik zeigt uns auch immer wieder unsere himmlische Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria. Denken wir an Lourdes und ihre Erscheinungen, die wir in diesem Jahr im Jubiläumsjahr feiern. Die heilige Bernadette erfährt von der Dringlichkeit des Gebetes, von der Gefährdung der Seelen und auch, dass sie selbst es hier auf Erden schwer haben wird. Aber über das alles hinweg trägt sie der Anblick dieser über alles schönen Frau, wie sie sie selber nennt, und der Ausblick auf den Himmel, der ihr verheißen ist. Die gleiche Pädagogik zeigt die Gottesmutter in Fatima. Die Kinder müssen einen Blick in die Schrecklichkeit der Hölle werfen. Sie erhalten aber zugleich auch die Sicherheit, in die Freude des Himmels einzugehen. Und diese Vorfreude muss sie unfassbar beseligt haben. So also verfährt Mutter Kirche und verfährt unsere himmlische Mutter Maria. Deswegen, liebe Gläubige, erheben wir unseren Blick, schauen wir oft hinweg über das Dunkle und Leidvolle, auf den verklärten Herrn und damit auf unser letztes Ziel. Nicht so sehr eine selbstquälerische, dunkle Tiefenpsychologie, vielmehr eine lichte und klare und von der Gnade durchstrahlte Höhenpsychologie. Eine Gottes- und Gnaden- und Himmelsspiritualität statt einer einseitigen Teufels- und Sünden- und Höllenspiritualität, wie man sie doch leider oft antrifft. Gerade in der Fastenzeit ist es uns nötig, die Betrachtung der göttlichen Herrlichkeit zu pflegen, uns Zeit zu lassen, um wieder kindlich staunend vor dieser Schönheit zu stehen, die Gott uns gezeigt hat. Wann haben wir das überhaupt zum letzten Mal getan? Der Weg führt, wie das lateinische Sprichwort sagt, per aspera ad astra. Durch das Raue, durch das Steinige zu den Sternen oder per crucem ad lucem, durch das Kreuz zum Licht. Aber es hilft uns nichts, die ganze Zeit nur auf die Aspera, auf das Raue und auf das Kreuz zu starren. Wir wollen jetzt schon den Blick erheben auf das himmlische Jerusalem, das uns allen hinter dem Kreuz unseres Herrn offen steht, das uns einlädt, komm und geh den Weg durch Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung unseres verklärten Herrn und Heilandes. Amen.